Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Onda Info, dem Nachrichtenpodcast von Radio Onda. In dieser Folge richten wir unseren Blick auf zwei zentrale Themen, die die globale Debatte prägen: das Lieferkettengesetz und die Energiewende. Was auf den ersten Blick nach rein wirtschaftlichen oder technischen Fragen aussieht, wirft tiefgreifende Themen wie globale Verantwortung, Umweltgerechtigkeit und soziale Teilhabe auf. Welche Rolle spielen Deutschland und Europa in der Gestaltung fairer Handelsbeziehungen? Und wie wirkt sich das Streben nach grüner Energie auf Länder wie Kolumbien aus? Dazu hören wir später mehr in einem Beitrag von Steffi Wassermann. Außerdem gibt es den zweiten Teil unseres Interviews mit Sozialarbeiterin Dominik Eckstein, die uns mehr über den Beschwerdemechanismus des Lieferkettengesetzes und dessen Bedeutung erklärt. Doch bevor wir in diese Themen eintauchen, starten wir mit zwei aktuellen Nachrichten aus Zentralamerika. Mein Name ist Jules und ich wünsche euch im Namen der Onda Info Redaktion eine schöne halbe Stunde.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Seit Donald Trumps erneutem Amtsantritt geht bei vielen MigrantInnen und Flüchtlingen in den USA die Angst vor der Abschiebung um. Nun haben Menschenrechtsorganisationen auf die Lage nicaraguanischer Flüchtlinge in den USA hingewiesen. Menschen also, die vor dem Regime Daniel Ortegas geflohen oder verhaftet, ausgewiesen und danach ausgebürgert worden sind. Wer als nicaraguanischer Regimegegner abgeschoben werde, riskiere Haft und Folter in dem zentralamerikanischen Land, sagen die Menschenrechtsorganisationen. Mindestens 3 ehemalige politische Gefangene wurden nach ihrer Abschiebung aus den USA sofort wieder in Nicaragua inhaftiert, ohne jede Information für Angehörige oder die Öffentlichkeit. Besonders brisant ist der Fall von Marlon Castellón Ubilla. 4-mal war er seit 2018 verhaftet worden. In jenem Jahr begannen die am Ende blutig niedergeschlagenen Massenproteste gegen Daniel Ortega. Seitdem hat das Regime Tausende verhaften lassen, Zehntausende sind ins Exil geflohen, Hunderte Nichtregierungsorganisationen wurden verboten. 2022 war Marlon ohne Papiere in die USA geflohen. Nun drohe ihm nach einem Verkehrsdelikt die Abschiebung, sagt sein Anwalt. Marlons Mutter und Bruder gehörten zu den 222 NicaraguanerInnen, die 2023 nach langer Haft in die USA geflogen und dann von Nicaragua ausgebürgert wurden. Zurück in Nicaragua würde Marlon erneut die Verhaftung drohen. Menschenrechtler fordern, den Grundsatz der Nichtzurückweisung anzuwenden. Eine Abschiebung in ein Land, wo Flüchtlingen Verfolgung droht, widerspreche internationalem Recht. Unterdessen schweigt das Ortega-Regime. Offizielle Informationen über Abschiebungen gibt es nicht mehr. Die einst propagandistisch inszenierten Empfangsfotos von Deportierten sind seit Donald Trumps Amtsantritt verschwunden. Seither gibt Nicaragua keine Informationen mehr über Deportierte preis. Auch eine freiwillige Rückkehr nach Nicaragua gestaltet sich zunehmend schwierig. Einreisen würden durch scharfe Kontrollen und schwarze Listen erschwert oder gar blockiert. Seit Januar habe das Ortega-Regime über 200 Menschen die Einreise in ihr Heimatland verweigert.
Guatemala. Bauern blockieren Straßen aus Protest gegen Verhaftung indigener Anführer. In Guatemala haben Bäuerinnen und Bauern an diesem Montag mindestens 11 wichtige Straßen blockiert. Damit protestieren sie gegen die Festnahme von 2 indigenen Anführern. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Organisation CODECA, das Komitee für bäuerliche Entwicklung. Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit Demonstrationen zur Verteidigung des Wahlergebnisses von 2023, das vom sogenannten Pakt der Korrupten seitdem bekämpft wird. Bei dem Pakt der Korrupten handelt es sich um ein einflussreiches Netzwerk aus PolitikerInnen, Militärs, UnternehmerInnen und Gruppierungen des organisierten Verbrechens. Unter den Verhafteten ist auch Luis Pacheco, ein ehemaliger Vizeminister für Energie und Bergbau. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Terrorismus vor. CODECA zählt nach eigenen Angaben über 200.000 Mitglieder. Die Organisation trat 2019 mit der Politikerin Thelma Cabrera zur Präsidentschaftswahl an. Sie erreichte damals den 4. Platz. Ihre Partei MLP wurde inzwischen aufgelöst. Cabrera durfte bei der Wahl 2023 nicht mehr kandidieren, genauso wie andere aussichtsreiche Oppositionskandidaten. Neben der Freilassung der Anführer fordern die Protestierenden auch, dass eine umstrittene Gehaltserhöhung für Abgeordnete zurückgenommen wird. Die Bauern hatten Straßen mit Steinen und Ästen blockiert. Die beiden Festgenommenen gelten wie drei weitere Personen als politische Gefangene. Unter ihnen ist auch der bekannte Journalist José Rubén Zamora. Zamora wurde vor knapp einem halben Jahr nach langer Haft in den Hausarrest überstellt. Vor einem Monat hat ein Richter aber die erneute Überstellung des mittlerweile 68-Jährigen ins Gefängnis angeordnet. Die guatemaltekische Staatsanwaltschaft steht unter internationalem Druck. Ihre Führung wurde von der EU und den USA wegen Korruptionsvorwürfen sanktioniert.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Im letzten On der Info haben wir mit Dominik Eckstein über das Lieferkettengesetz gesprochen. In dieser Ausgabe wollen wir im zweiten Teil des Interviews nun über den sogenannten Beschwerdemechanismus sprechen. Dominik Eckstein ist Sozialarbeiterin mit Spezialisierung in Menschenrechten, Globalisierung und Demokratie. Sie war gerade erst in Mexiko und hat dort Workshops zum Thema Lieferkettengesetz gegeben. Markus hat das Interview geführt.
Es geht um den sogenannten Beschwerdemechanismus. Der Begriff taucht häufiger auch auf im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz, ist aber ein bisschen was anderes. Die Frage, was ist der Beschwerdemechanismus und wo kommt er eigentlich her?
Gut, der ganze Titel ist Unabhängige Beschwerdemechanismus Automobilindustrie in Mexiko. Und dazu hole ich vielleicht mal ein bisschen mehr aus. Sowohl das Lieferkettengesetz als der Beschwerdemechanismus gehen zurück auf die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte und Wirtschaft, die 2011 verabschiedet wurden als nicht verpflichtende internationale Standards für das Handeln von Unternehmen. Daraufhin folgte ein nationaler Aktionsplan, in dem jede Regierung in dem jeweiligen Land umgesetzt hat und konkretisiert hat, was bedeutet das im Einzelnen, was müssen die Unternehmen machen, was heißt überhaupt Sorgfaltspflicht für sie. Das lief 3 Jahre in Deutschland auf freiwilliger Basis, wurde, wie vielleicht zu erwarten war, von sehr wenigen Unternehmen nur umgesetzt. Wir haben nicht mal ein Fünftel der Unternehmen, die das angewendet haben. Und damals hat die Regierung dann entschieden, wir machen jetzt verpflichtende Maßnahmen. Dazu gehört das Lieferkettengesetz und eben halt auch für gewisse Branchen. Und da hat die deutsche Regierung gesagt, wir nehmen die Automobilindustrie als eine Risikobranche mit dem Pilotland Mexiko. Das ist eigentlich so die Geschichte, wo der unternehmensübergreifende Beschwerdemechanismus herkommt.
Dominik, wir hatten ja schon über das Lieferkettengesetz gesprochen. Für diejenigen, die das Thema spannend finden, aber diesen Teil des Interviews noch nicht gehört haben, das findet ihr im letzten On der Info, Nummer 614. Und das On der Info findet ihr wie immer bei www.npla.de. Also das Lieferkettengesetz, was ja mit der neuen Regierungskoalition in Deutschland auf der Kippe steht, das ist ja verpflichtend. Das ist beim Beschwerdemechanismus anders, oder?
Der ist freiwillig mit der Selbstverpflichtung der Unternehmen, die Teil davon sind. Und das sind im aktuellen Stand nur 3 deutsche Unternehmen. Das ist Mercedes-Benz, das ist BMW und das ist ZF Friedrichshafen. Es gab mehr Unternehmen, die am Anfang beteiligt waren. Volkswagen war mit drin, Bosch war mit drin. Die sind im Laufe des Prozesses ausgestiegen. Der ist seit Mai 2024 gültig und hat im Gegensatz zum Lieferkettengesetz eine Verortung vielmehr hier in Mexiko. Es gibt hier in Mexiko eine Organisation, die den verwaltet und es gibt hier in Mexiko ein Expertengremium, was die Fälle untersucht. Von 10 Expertinnen in verschiedenen Gebieten, die sind spezialisiert auf indigene Rechte, auf Genderfragen, auf Gewerkschaftsrecht, auf indigene oder territoriale Rechte. So gibt es verschiedene Themenbereiche, je nachdem, in welchem Bereich eine Beschwerde präsentiert wird, untersuchen die den Fall dann und untersuchen eben halt auch, ob es wirklich Teil der Lieferkette des deutschen Unternehmens ist. Wir haben hier also eine sehr viel intensivere Betreuung von jedem einzelnen Fall, von Menschen, die wirklich auch die Thematik und die Problematik vor Ort kennen. Mhm. Ganz anders als im Lieferkettengesetz, wo es in Borna in Deutschland eine Behörde gibt mit 150 Mitarbeitenden, die allerdings nur in Deutschland sind und nicht nach Mexiko kommen würden, wenn es einen Fall gibt, sondern von ihrem Schreibtisch aus die Fälle untersuchen. Und der Beschwerdemechanismus hat die Möglichkeit, Experten hier im Land zu haben, die die Situation sehr gut kennen, auf verschiedenen Gebieten spezialisiert sind.
Das heißt also, der Beschwerdemechanismus ist eine wichtige, sinnvolle Ergänzung des Lieferkettengesetzes vor Ort in den Ländern selbst.
Genau. Also er ist unabhängig vom Lieferkettengesetz, er läuft parallel dazu, geht auf die gleiche Grundlage zurück, ist in dem Sinne aber sehr praxisnah.
Wobei das eben jetzt ein Pilotprojekt ist. Du sagst also, deutsche Automobilindustrie in Mexiko, das bedeutet halt, alle anderen Industrien sind nicht dabei, alle anderen Länder sind nicht dabei, also alle anderen Länder des globalen Südens, wo produziert wird, sind nicht dabei und auch alle anderen Länder des globalen Nordens, die hier produzieren lassen, sind auch nicht dabei. Ist also ein kleiner Ausschnitt für dich etwas, was dringend generalisiert werden sollte, also ausgedehnt werden sollte auf andere Branchen, auf andere Länder, sowohl Produktions- und Herstellungsländer?
Ja, wäre großartig. Wie gesagt, das ist ein Pilotprojekt, der ist jetzt in der Testphase noch bis Ende 2025, dann wird evaluiert, was er gebracht hat und auch wie sehr er genutzt wurde. In den Workshops, die ich gebe, sind die Menschen oft dennoch sehr skeptisch. Das größte Thema ist ihre eigene Sicherheit. Was passiert, wenn wir Anzeigen mit uns vor Ort? Da gibt es viele Repressalien, es gibt Verstrickungen mit der organisierten Kriminalität. Menschen werden teilweise sehr genau beobachtet, wenn sie zu gewissen Themen sich öffentlich äußern. In diesem Fall wäre es nicht öffentlich, aber sie haben eben halt doch Angst, wenn sie damit irgendwo hingehen, dass sie negative Konsequenzen fürchten. Mhm. Es gibt andere Branchen, wo es ähnliche Mechanismen gibt. Es gibt den in der Elektronikbranche zum Beispiel. Ich glaube, es gab irgendwo auch mal in der Textilbranche. Die sind sehr branchenspezifisch und brauchen dann natürlich auch viel mehr Ressourcen, ne, um ein Gremium zu stellen mit Expertinnen, die dann für 6 Monate wirklich einen Fall untersuchen können. In allen wirtschaftlichen Branchen braucht es Geld, ne? Wer finanziert das letztendlich?
Ja, spannend. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Relevanz, also messbaren Erfolgen. Wie viele Fälle gibt es denn eigentlich, also sowohl beim Beschwerdemechanismus wie beim Lieferkettengesetz, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese beiden Mechanismen, also der Beschwerdemechanismus und das Lieferkettengesetz, in der Praxis bringen. Kannst du dazu was sagen?
Also sowohl das Lieferkettengesetz als der Beschwerdemechanismus haben aktuell leider sehr wenig Fälle, die tatsächlich bearbeitet werden müssen. Ich habe mich mit der Koordinationsstelle in Mexiko getroffen und die sagten, in einem Jahr sind 50 Fälle eingereicht worden, von denen nur 5 die formalen Hürden überwunden haben und jetzt tatsächlich in Bearbeitung gehen. 5 Fälle in einem Jahr sind relativ wenig. Und das Lieferkettengesetz hat um die 30 Fälle, glaube ich, in 2 Jahren weltweit, okay. Was auch nicht viel ist.
Dominique Eckstein war das. Sie ist Sozialarbeiterin mit Spezialisierung in Menschenrechten, Globalisierung und Demokratie. Und wir haben im zweiten Teil des Interviews gerade über den Beschwerdemechanismus, das Pilotprojekt in Mexiko, in der deutschen Automobilindustrie gesprochen. Dominique, vielen Dank.
Onda Info. Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Dass die Energiewende, also der Umstieg auf saubere Energie, dringend nötig ist, darüber sind sich die meisten einig, solange sie den Klimawandel nicht leugnen oder ihn einfach ignorieren. Aber so wie die Energiewende gerade läuft, gibt es viele offene Fragen. Alte Machtverhältnisse bleiben bestehen und es entstehen neue Abhängigkeiten. Gerade in Ländern wie Kolumbien sieht man, wie schwer es ist, gerechte Alternativen umzusetzen. Kann die Energiewende also überhaupt fair sein im aktuellen System? Diese Fragen wurden im Dezember 2024 bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung diskutiert, mit Blick auf Europa und Kolumbien. Steffi Wassermann war dabei.
Die Klimakrise macht deutlich, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern befreien und alternative Energiequellen erschließen. Die Einsicht ist bei vielen angekommen, auch bei der deutschen Regierung und der Europäischen Union.
Und richtig Fahrt aufgenommen hat das 2019, als die Europäische Kommission ja den European Green Deal, also den europäischen Grünen Deal, verkündet hat, im Rahmen dessen zahlreiche Maßnahmen, Gesetzespakete, Initiativen vorangetrieben wurden.
Bettina Müller ist Referentin für Handels- und Investitionspolitik bei dem Verein PowerShift. Zu den wichtigsten Initiativen der Europäischen Kommission gehört die Global Gateway Strategie.
Bei Global Gateway geht es darum, in strategisch für die Europäische Union wichtigen Sektoren Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen für europäische Unternehmen mit der finanziellen Unterstützung und Absicherung durch die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es ist ein unglaublich undurchsichtiges Instrument. Keiner weiß, wie genau diese Projekte ausgewählt werden. Inzwischen sind wir bei 280 Global Gateway-Projekten auf der gesamten Welt, vor allen Dingen in den Bereichen Klima und Energie.
Gegen Initiativen wie Global Gateway gibt es schon lange Kritik, gerade aus dem globalen Süden. Zu ihren KritikerInnen gehört auch Gina Cortes Valderrama. Sie engagiert sich aus dekolonialer und antirassistischer Perspektive zu Klima- und Gender-Themen. Und sie kritisiert die Debatten um die Energiewende in Europa und Deutschland grundlegend.
In Alemann lo nombran Energiewende.
Auf Deutsch spricht man von Energiewende. Auf Spanisch sagen wir Transiciones Justas, also gerechte Übergänge. Ich weiß nicht, wo das Wort gerecht auf Deutsch verloren gegangen ist. Mit dieser Perspektive erkennen wir, welche Prioritäten die Regierungen haben.
Für Cortés sind die Prioritäten der Regierungen klar.
Entendiendo estos países desde esa perspectiva de Energiewende, entonces.
Sehen wir die Energiewende aus Perspektive der Länder des globalen Nordens, wird klar, dass in dem multilateralen Raum ein bestimmtes Narrativ dominiert. Es geht um die Energiewende aus Unternehmenssicht. Es ist ein Diskurs, der Überlegenheit und koloniale Logiken reproduziert.
Auch Initiativen wie Global Gateway verbleiben in dieser Logik. Hier geht es um die Förderung der europäischen Unternehmen. Für Cortés leisten sie keinen Beitrag zu einer Energiewende, die tatsächlich gerecht ist. Doch kann es auch anders gehen. In einigen Ländern Lateinamerikas gibt es derzeit interessante Ansätze einer tatsächlich gerechten Energiewende. Zum Beispiel in Kolumbien. Dort erregt die aktuelle progressive Regierung von Präsident Petro und Vizepräsidentin Márquez einige Aufmerksamkeit für ihre Vorschläge zu einer Transición Energética Justa, einer gerechten Energiewende.
Ab jetzt soll diese Energiewende teilweise von unten passieren, das heißt gestaltet mit den indigenen afrokolumbianischen Communities, die bisher vor allem sehr stark betroffen sind von den großen Energieprojekten.
Fabian Grieger ist Journalist und hat zur Energiewende in Kolumbien recherchiert. Er erklärt genauer, wie Gemeinden in Kolumbien einbezogen werden sollen.
Man setzt sich an einen Tisch, sie sollen beteiligt werden, sie sollen selber Energie durchführen und es sollen vor allem die Gemeinden, die bisher noch komplett abgeschnitten sind von der Energieversorgung, angeschlossen werden. Also es soll parallel gedacht werden. Wir denken nicht nur in den Megaprojekten, sondern es geht auch einfach darum zu sagen, möglichst allen sollte Energie zur Verfügung gestellt werden und im besten Fall produzieren sie auch noch selbst.
La Guajira im Norden Kolumbiens steht aktuell besonders im Fokus.
Petro hat mal gesagt, das Herz der Energiewende in Kolumbien ist La Guajira. Also alle Augen schauen auf dieses Departement, auf diese Region.
La Guajira ist eine der ärmsten Departamentos Kolumbiens und hat die höchste Kindersterblichkeit im Land. Und das, obwohl hier schon seit Jahrzehnten El Cerrejón, einer der größten Kohletagebaue der Welt, vom multinationalen Schweizer Konzern Glencore betrieben wird. Von den wirtschaftlichen Gewinnen durch den Kohlebergbau profitieren die dort lebenden Gemeinden nicht. Im Gegenteil, Gemeinden wurden gewaltsam vertrieben und die Menschen erkranken an den Folgen des Kohlebergbaus. Nun sind dort über 58 Windparks in Planung oder wurden bereits in Betrieb genommen. Der Grund ist einfach. Die Windbedingungen sind perfekt. Platz scheint ausreichend vorhanden. Bereits unter der rechten Vorgängerregierung gab es einen Run vor allem internationaler Unternehmen auf die Region. Präsident Petro spricht immer wieder davon, die Region könne Wasserstoffhauptstadt Südamerikas werden. 2023 unterzeichneten auch Deutschland und Kolumbien eine sogenannte Klimapartnerschaft. Ihr Ziel ist unter anderem der Ausbau der erneuerbaren Energien in Kolumbien.
Also ohne Deutschland würde es das kolumbianische Wasserstoffprojekt so nicht geben. Deutschland ist sehr früh auf Kolumbien zugegangen, hat gesagt, wir müssen irgendwie den Scheiß hier importieren. Ihr könnt es günstig herstellen. Wir machen das jetzt zusammen. Wir unterstützen hier mit Investitionen.
Die Petro-Regierung hat die meisten Verträge mit den Unternehmen von der Vorgängerregierung geerbt und nur eingeschränkten Spielraum, die Entwicklungen zu gestalten. So bleibt die Frage, ob die progressiven Ansätze der kolumbianischen Regierung für eine gerechte Energiewende mehr sind als Absichtsbekundungen.
Die Region ist im Prinzip ein riesiges indigenes Territorium. Es ist fast komplett unter kollektivem Landbesitz, in der Theorie zumindest.
In La Guajira leben die indigenen Wayuu. Sie leben vor allem vom Fischfang, dem Tourismus und der Ziegenhaltung. Alle drei Säulen der Ökonomie drohen von den Windparks in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Riesige Windparks an Land schrecken TouristInnen ab, die wegen der unberührten Landschaft kommen. Die Ziegenhaltung gerät damit auch in Konflikt. Offshore-Windparks auf dem Wasser erschweren den Fischfang. Um die Lebensgrundlagen der Gemeinden zu erhalten, müssten die Wayuu als gleichberechtigte VerhandlungspartnerInnen einbezogen werden. Doch das findet häufig nicht statt, wie Grieger an einem konkreten Beispiel erklärt.
Es gab mal eine Informationsveranstaltung, die war aber in Uribia, das ist 3 Stunden entfernt, da führt gar kein öffentlicher Transport hin, da muss man mit einem Allradantrieb durch die Wüste hinfahren, um da hinzukommen. Das fand nur auf Spanisch statt. Der Fischer spricht aber Wayuunaiki, die Sprache der Wayuu, spricht kein Spanisch. Und in irgendeinem offiziellen Register steht dann, die Konsultation hat stattgefunden und die Leute sind befragt worden.
In Kolumbien haben sogenannte ethnische Gemeinschaften, also auch die indigenen Wayuu, das Recht auf eine Consulta Previa, eine vorherige Befragung, wenn Megaprojekte in ihren Gebieten geplant werden. Es gibt viel Kritik an der Art und Weise, wie die Konsultationen durchgeführt werden. Aber selbst wenn es zu Vereinbarungen kommt, bergen sie Konfliktpotenzial innerhalb der Gemeinden, weil oft nicht mit Personen verhandelt wird, die nach der Tradition der Wayuu autorisiert wären. Auch sind die Ergebnisse der Verhandlungen sehr unterschiedlich, der längerfristige Nutzen für die Gemeinden fragwürdig.
Mal geben mal irgendwie ein Krümel mehr ab, ein paar geben irgendwie ein Krümel weniger ab von den erwarteten Gewinnen. Die andere Sache ist halt, dass die Erfahrung neben einem sehr großen Misstrauen auch einfach eine begründete Angst ist, dass das, wovon bisher die Gemeinschaften leben, dass das eben in Gefahr ist.
Es gibt viele Gründe, warum die fortschrittlichen Ansätze der kolumbianischen Regierung für eine gerechte Energiewende in den Territorien nicht ankommen. Dazu gehören unter anderem, dass politische Mehrheiten fehlen oder dass staatliche Institutionen schwergängig und anfällig für Korruption sind. Gleichzeitig geht der Run auf die Ressourcen aus La Guajira weiter. Auch die EU könnte zukünftig im Rahmen ihrer Global Gateway-Initiative dort investieren. Es ist bisher aber wenig bekannt, weil die Europäische Kommission intransparent agiert, wie die Handels- und Investitionspolitik-Expertin Müller kritisiert.
Nun gibt es von Global Gateway für Lateinamerika, also von der Europäischen Kommission, eine konkrete Wasserstoffstrategie, die nicht nur Kolumbien umfasst. Tatsächlich wissen wir in Kolumbien noch nicht mal genau, welche Unternehmen da investiert sind. Da steht nur allgemein auf der Seite, dass da auch solche Projekte gefördert werden.
Das Beispiel Kolumbien zeigt, auch progressive Regierungen geraten an ihre Grenzen, da sie nicht unabhängig von internationalen Märkten und dominanten Wirtschaftsstrukturen agieren können. Im tonangebenden Diskurs um die Energiewende werden neue Anreize für global agierende Unternehmen geschaffen, die Investitionen in grüne, nachhaltige, letztlich gute Projekte versprechen. Den Preis zahlen die Wayuu und viele andere, denen ihr Land und ihre Gemeingüter genommen werden. Die Feministin und Aktivistin Cortés macht ihre Kritik daran deutlich.
Bei der Energiewende kann es nicht um die Frage gehen, wie wir die Wirtschaft grün machen. Denn diese Wirtschaft ist schon verrottet und verdorben. Es ist eine Wirtschaft, die diskriminiert und tötet.
Cortés ist sich sicher, reformierbar ist dieses System nicht.
No tiene sentido. Transicionar dentro de ese mismo sistema económico.
Eine Transformation innerhalb des Wirtschaftssystems macht keinen Sinn. In Lateinamerika wird das klar debattiert. Wir brauchen einen tiefgreifenden systemischen Wandel. Ein Wandel des kapitalistischen, neoliberalen und patriarchalen Systems.
Müller sieht es genauso.
Das heißt, auch das nochmal klarzustellen, diese vermeintliche Energiewende zeigt einfach nur, der fossile Kapitalismus hat komplett abgewirtschaftet, aber auch ein grüner, vermeintlich grüner Kapitalismus kann einfach nicht funktionieren, weil er eben immer auf der Zerstörung von Landstrichen, von der Ausradierung ganzer Bevölkerungsteile, wie wir ja heute sehr eindrücklich erfahren haben, beruht.
Die Diagnose ist klar. Das System hat abgewirtschaftet und ganz grundlegende Änderungen sind dringender denn je. Doch wie diese aussehen können, im Lokalen und Globalen, darauf gibt es keine einfache Antwort. Während der Veranstaltung wird aber immer wieder deutlich, es ist dringend an der Zeit, tragfähige Ideen zu formulieren und auch umzusetzen.
Ich glaube, das Radiocamp kann ich auf jeden Fall sagen, ist cool und das findet am Bodensee statt. Mit Bergsicht und Seezugang treffen
sich dabei
irgendwas zwischen 100 und 200 Menschen aus der freien Radioszene in Deutschland, Schweiz, Österreich und vielleicht noch mehr.
Radio Korax. Ich bin
am Morgen mit Radio Helsinki.
Das freie Radio in Graz.
Du hörst Radio Störfunk
in Schwäbisch Hall.
Wenn ich hier im Leipziger Süden auf meinem Balkon chille, dann brauche ich kein Hawaii. Dann höre ich Radio Blau auf 99.2.
Hier ist fast barrierefrei.
Euch erwarten spannende Workshops von Donnerstag bis Samstags aus den Bereichen Journalismus und Moderation, Politik, Gesellschaft, Kunst, Experimentelles und Stimme. Zum Beispiel Freie Radios 3.0, Rebellion der Maschinen.
Sei dabei.
Kreatives Schreiben fürs Radio oder auch Bau einer Loopmaschine.
Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung.
Hier ist die Wüste Welle.
Radio Free FM.
Wow.
Wir sind da.
Buradayız.
Nun sommes là.
Newfie. Bijane.
Nach Nuhun.
Leckeres Essen, interessante Gespräche am Lagerfeuer,
sei dabei.
Gemeinsame Abschlusssendung und Party. Radio Camp 2025 vom 28. Mai bis 1. Juni. Sei dabei.
Auch Onda wird beim Radiocamp dabei sein. Und das war's für heute auch schon mit dem Onda Info. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch einen besonderen Tag feiern. Denn am Dienstag war der internationale Tag des Tanzes. Ob Salsa, Tango, Cumbia oder Merengue, Tanz ist mehr als nur Bewegung. Er ist Ausdruck von Geschichte, Widerstand und Freude und schafft es, Menschen zu verbinden, auch ohne Worte. Also, dreht die Musik auf und tanzt in eurem Rhythmus. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bleibt gesund und bewegt. Bis zum nächsten Mal hier beim Onda Info.
Esquina otra vez. La gente se junta, ya suena el estrés. Las luces se mueven, la noche es un pez. Y en este barrio somos fuego y después. Cadenas que brillan, el ritmo no va a parar. El flow en el aire, nadie lo puede negar. La calle es nuestra casa. Tiene su propio lugar.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.